Ich glaube, diese Extreme sind oft das Problem. Also wir sprechen da mit ganz vielen Teams und dann merken wir auch, wo gerade so der Durchschnitt, was KI angeht, so steht. Ich glaube, was auch ein Problem ist, sind, wie gesagt, beide Extreme. Auf der einen Seite, dass Leute sagen, ja, das kann ja noch nicht mal irgendwie eine gute Headline schreiben, da schreibe ich ja viel besser, und so gut ist dieses KI-Thema nicht, also auch diese Unterschätzung von den Möglichkeiten. Gleichzeitig aber auch, und das sollte man auch nicht unterschätzen, diese Überbewertung, weil ich glaube, du kannst ja quasi, es gibt kein Event mehr, keine Tageszeitung gefühlt, keine Fernsehsendung mehr, wo nicht irgendwie KI besprochen wird. Das heißt, dieser Eindruck, KI kann jetzt alles, KI kann plötzlich Filme generieren mit einem Klick. Du weißt ja nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt.
Willkommen zu einer neuen Folge des Big Bang Podcasts, dem Podcast zum gleichnamigen KI-Festival, wo wir mit VordenkerInnen sprechen, die künstliche Intelligenz nicht nur verstehen, sondern für echte Veränderungen nutzen. Heute habe ich einen Gast, der wie kaum ein anderer für praktisches KI-Marketing steht, Jens Polomski. Er ist einer der sichtbarsten Köpfe im deutschsprachigen Raum, wenn es um KI-Tools, Marketingtechnologien und anwendungsnahes Wissen geht. Er ist Berater, Speaker, Newsletter-Autor, Betreiber der Lernplattform Snip KI, arbeitet mit Unternehmen wie Adobe, OpenAI und OMR und wurde 2023 als LinkedIn Top Voice im Bereich künstliche Intelligenz ausgezeichnet. Passt also sehr, sehr gut auf unser Line-up. Er testet Woche für Woche neue Tools, filtert den Hype von Handfesten und zeigt, wie Unternehmen KI konkret und sinnvoll einsetzen können, ohne Buzzwords, aber mit System. Das heißt, es funktioniert. Ich freue mich sehr auf diesen Deep Dive mit dir, Jens. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und das grandiose Intro. Da ist ja doch einiges drauf. Deswegen, ich freue mich auf ein cooles Gespräch.
Ja, sehr schön. Ich freue mich auch. Jens, du bist ja mittlerweile eine echte Institution, wenn es um KI-Tools im Marketing geht. Wie erklärst du eigentlich deiner Oma, was du beruflich machst?
Boah, das ist eine gute Frage. Das muss noch nicht mal auf dem Level Oma sein. Das kann auch schon irgendwie Eltern und Freunde teilweise sein, dass das schwierig ist. Also grundsätzlich, das Schöne ist, ChatGPT hat da schon viel Arbeit vorgeleistet. Das heißt, man kann sagen, ich helfe den Leuten, das da ChatGPT noch ein bisschen besser zu verstehen. Mittlerweile findet meine Mutter sogar ChatGPT richtig, richtig gut und stellt ganz viele Fragen. Da muss man wieder in die andere Richtung gehen und sagen, was kannst du denn eigentlich fragen und was bekommst du da auch wirklich raus? Und dann nochmal Richtung Halluzinieren erklären. Aber grundsätzlich erkläre ich dann, ich mache was mit ChatGPT. Das kommt bei den meisten schon mal so ein bisschen an und dann schmeiße ich nochmal das Wort Marketing rein. Und dann können viele damit ein bisschen was anfangen, sogar meine Oma.
Ah, sehr gut. Und wie kamst du denn ungefähr vor ungefähr 15 Jahren überhaupt in die Digital- und Marketingwelt? Und was war da so ein Moment, wo du wusstest, das ist jetzt genau mein Ding?
Das hat sich alles durch Zufälle und durch Passion tatsächlich ergeben. Ich bin eigentlich gelernter Mediendesigner vor vielen, vielen Jahren und kein guter, fairerweise, bin ich auch froh deswegen, dass ich da ins Marketing gerutscht bin. Und habe irgendwann über diverse Online-Foren so das Thema SEO damals noch Marketing kennengelernt, habe diese Dynamik lieben gelernt, dieses System Thinking, diese Ideen, die man irgendwie umsetzen kann, das Ausprobieren, diese Schnelligkeit und Geschwindigkeit. Und das hat mich seit jetzt ja knapp 15 Jahren nicht mehr losgelassen. Damals dachte ich schon, boah, das ist schon krass, kommt jede Woche ein neues Tool oder sowas raus im Marketingbereich. Damals wusste ich aber noch nicht, was dann für eine Geschwindigkeit vielleicht auch noch auf mich zukommt. Stichwort KI.
Ja, Wahnsinn, ne? Wie rasant sich das auch entwickelt, finde ich. Ich bin immer wieder überrascht, dass man, wenn man eine Woche irgendwie nicht reingeguckt hat, das Gefühl hat, oh, ich habe fast den Anschluss verloren.
Definitiv. Also ich hatte auch tatsächlich zwei, drei Events, wo ich war, wo während dem Event irgendwas passiert war, was ich auf der Bühne quasi anders gesagt habe. Also irgendwie ein neues Modell, was rauskam, wo ich gesagt habe, danke, genau, gerade jetzt, was soll das? Deswegen ist es echt eine krasse Geschwindigkeit, aber irgendwie deep ist auch.
Ja, kann ich verstehen. Was sind denn für dich aktuell die größten Missverständnisse beim Thema KI im Marketing speziell?
Ich glaube, diese Extreme sind oft das Problem. Also wir sprechen da mit ganz vielen Teams und dann merken wir auch, wo gerade so der Durchschnitt, was KI angeht, so steht. Ich glaube, was auch ein Problem ist, sind, wie gesagt, beide Extreme. Auf der einen Seite, dass Leute sagen, ja, Das kann ja noch nicht mal irgendwie eine gute Headline schreiben, da schreibe ich ja viel besser und so gut ist dieses KI-Thema nicht, also auch diese Unterschätzung von den Möglichkeiten. Gleichzeitig aber auch, und das sollte man auch nicht unterschätzen, diese Überbewertung, weil ich glaube, du kannst ja quasi, es gibt kein Event mehr, keine Tageszeitung gefühlt, keine Fernsehsendung mehr, wo nicht irgendwie KI besprochen wird. Das heißt, dieser Eindruck, KI kann jetzt alles, KI kann plötzlich Filme generieren mit einem Klick. Du weißt ja nie, wie viel Arbeit dahinter steckt.
Ja,
und
ja.
diese Erwartungshaltung daran ist oft auch ein Problem, dass Leute sagen, ja, aber ich nutze jetzt hier KI. Warum ist das Bild, das ich jetzt erstelle, nicht so, wie ich es mir vorstelle? Das ist ja nicht so gut. Also auch so ein bisschen aufzuräumen und zu realisieren, wo stehen wir da gerade? Es ist unglaublich krass, was in den letzten 2, 3 Jahren passiert ist, meiner Meinung nach. Aber trotzdem ist die Erwartungshaltung teilweise viel, viel größer, weil gerade bei Social Media, Clickbait ist halt viel geiler, wenn du irgendwie sagst, hey, hier, dieser Film wurde irgendwie in 2 Stunden generiert und hat mich irgendwie $100 gekostet. Wie viel dahinter steckt, weißt du dann auch nicht. Und ich glaube, das sind so die beiden Missverständnisse, wo ich sage, da muss man einfach mit umgehen und das halt einfach selber ausprobieren. Und dann merkt man auch, wo man steht.
Ja, das ist so richtiges Erwartungsmanagement, ne? Da machst du ja auch viel über deine Social-Media-Kanäle, habe ich gesehen, was sehr sinnvoll ist. Viele Unternehmen reden ja viel über KI, haben wir eben auch schon gesagt, aber nur wenige nutzen das auch sinnvoll. Woran scheitert das denn deiner Meinung nach in der Praxis?
Verschiedene Dinge. Es ist tatsächlich oft auch einfach ein Change-Management-Thema. Also je nach Unternehmensgröße fängt es natürlich auch an, gibt es eine KI-Strategie, wird das irgendwie überhaupt gelebt, ist das nur so ein bisschen Spielerei, soll die IT mal irgendwie so einen ChatGPT-Klon aufsetzen und danach wieder die richtigen Sachen machen. Also auch Priorisierung in Unternehmen ist ganz, ganz wichtig. Und Möglichkeiten zu bieten, dass Leute sich praxisnah damit umsetzen, weil es reicht nicht, und das habe ich auch schon gehört, ja, wir haben jetzt Copilot für 7000 Leute ausgerollt, ja, aber wie schafft ihr es denn, dass die Leute es auch wirklich nutzen? Ja, das gucken wir dann andermal. Also, so Gespräche hatte ich dann auch schon. Das heißt auch dieses Heranführen, was haben wir da eigentlich, und auch Zeit zu schaffen oder Formate zu schaffen, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich hast du immer in Teams und gerade auch im Marketing so ein paar Rohdiamanten, den schmeiße so ein bisschen was hin, so ein KI-Tool hin, und kommst eine Woche später und die sind total drin und denken so, krass, ich habe eine komplett neue Welt entdeckt. Das ist aber nicht der Durchschnitt. Und ich glaube, je nachdem, in was für einem Konstrukt man sich bewegt, ist das tatsächlich eine Herausforderung. Das heißt, Format oder irgendwas zu definieren, das kann eine KI-Taskforce sein, das kann interne Workshops sein, das kann mit externen Leuten sein, das kann ein KI-Tag sein, wo man sich in Unternehmen zusammensetzt. Ich habe auch schon auch begleitet oder aber auch gehört, dass Unternehmen auch so quasi Events machen für Teams einzeln, wo es dann im Fokus ist, hey, wir nutzen jetzt KI und gucken, was wir daraus machen, damit Leute wirklich halt ins Doing kommen. Und ich vergleiche das immer ganz gerne wie mit Google. Wir haben auch keinen einmaligen Google-Workshop gehabt, sondern wir haben Google jeden Tag benutzt. Und ich glaube, das ist halt diese Praxis ist enorm wichtig, um zu verstehen, was wir da haben.
Ja, das stimmt. Da kann ich auch ein Best Practice von uns teilen. Wir sind ja auch ein mittelständisches Unternehmen mit knapp 100 Mitarbeitenden hier im Haus. Und wir haben glücklicherweise einen Kollegen, der sich von sich aus, der kommt auch aus dem SEO-Bereich, mit dem Thema KI schon frühzeitig und intensiv beschäftigt hat. Und hier, wir haben dann angefangen, wir hatten nämlich auch überlegt, wie wir das schulen. Und der hat den besseren Einblick. Wir haben in kleinen Teams die KI-Schulung, so Grundlagenschulung gemacht und dann so einzelne Fragen aus dem Daily Business bearbeitet und machen jetzt danach sozusagen regelmäßig KI-Frühstücks.
Cool.
Frühstücke, wahrscheinlich heißt das so. Und stellen dann so kleine Hacks und Tipps und Tricks vor oder neue Tools. Und das ist dann immer nicht so super ernst, muss es dann nicht sein. Ne? Vieles hat natürlich Businessbezug, aber auch so ein bisschen spielerisch. Und das holt auch sehr, sehr viele Kollegen ab. Und das, ne, man kriegt so ein bisschen Spaß auch an der Sache und so einen Überblick mit allen Kollegen zusammen. Das ist wirklich eine gute Möglichkeit, finde ich.
Ich glaube, was du gerade gesagt hast, Spaß bei der Sache. Ich glaube, wenn wir so angucken, was ja generative KI schafft, wir können plötzlich Bilder, Videos, Songs und so weiter generieren. Das ist halt nicht so trocken wie, du musst jetzt irgendwie eine Excel-Formel lernen oder sowas. Sondern es ist ja irgendwie sehr kreative Arbeit. Und ich glaube, wenn man da den Spaß so ein bisschen mittreibt, dann hat man eine ganz andere Möglichkeit, da auch eine Adaption zu finden. Deswegen sehr cooles Format.
Ja, Genau, also ich freue mich auch immer auf die Freitags-KI-Frühstück-Termine.
Und ich glaube, also aus meiner Erfahrung, diese SEOs, das sind auch so Leute, die sich auch gerne irgendwo reinfuchsen. Also die besten SEOs, die ich kenne, die haben das nie wirklich gelernt. Die haben sich halt dann und haben sich halt reingefuchst. Und ich glaube, dieses neue oder ständige Lernen, diese ständige Adaption, das ist jetzt gerade im KI-Bereich extrem wertvoll. Und ich glaube, da sind SEOs wahrscheinlich, kennen das von immer.
Ja, genau. Ne? Das ist, finde ich, auch genau das richtige Mindset für viele Bereiche, aber da natürlich vor allem sehr prädestiniert für. Du bist ja jetzt ein super Experte in dem Bereich. Daher interessiert mich das jetzt besonders. Gibt es ein KI-Tool, das deiner Meinung nach einmal total überschätzt wird und eins, was völlig unter dem Radar fliegt?
Ja, ich finde, bei den Tools ist das so ein bisschen wie mit so einem Hammer. Ich finde, es kommt halt eher darauf an, wie du das Tool einsetzt, als ob das jetzt irgendwie total fancy ist oder der Griff beim Hammer irgendwie ein bisschen geschmeidiger oder sonst was. Deswegen, also was ich aktuell total feiere, sind so Tools wie Cursor oder Lovable oder Bold, um quasi eigene Ideen umzusetzen in Web-Apps, in Landing-Pages, also quasi die Demokratisierung von Code. Manchmal stimmt man es auch Vibe-Coding, baue mir mittlerweile meine eigene kleine Chrome-Extension, indem ich einfach sage, was ich denn haben will. Und ich habe halt, wie gesagt, nie Coding gelernt und das ist für mich gerade so mindblowing, wenn ich eine Idee habe. Habe ich manchmal mittlerweile sogar den Bezug, ich baue mir das eher selber, anstatt zu suchen, ob es dieses Problem oder diese Lösung überhaupt schon gibt. Das ist total, meiner Meinung nach, total der Change. Ansonsten, klassisch ChatGPT, also GPTs zu bauen, ChatGPT zu verstehen, das ins Daily Business einzuführen oder beziehungsweise ins Mindset. Ich habe mal so ein bisschen getimed, ich habe pro Tag irgendwas zwischen 25 und 75 Requests mit ChatGPT oder Gespräche. Und ich glaube, das ist total wichtig und da ist ChatGPT einfach weit vorne mit dabei. Überschätzt, kann ich gar nicht so sagen. Überschätzt könnte ich dir gar nicht sagen. Die meisten Tools sind halt nur so geil, wie du es halt nutzt. Ich glaube, überschätzt sind dann teilweise vielleicht diese ChatGPT-Rapper, die irgendwie sehr viel Marketing drumherum machen, aber am Ende des Tages einfach nur ein GPT-Modell hinpacken. Genau. Ansonsten tatsächlich ein unterschätztes Tool ist meiner Meinung nach FreePick, ein kleines Tool aus Spanien, die KI-Welt oder die KI-Entwicklung gut aufgegriffen haben. Die haben vorher so Stockbilder und Icons und so weiter auf der Webseite gehabt, deswegen auch der Name FreePick. Und die haben jetzt mittlerweile eine sehr solide AI-Suite gebaut. Und das Coole ist, du hast einen Zugang und du hast verschiedene Bildmodelle, verschiedene Editierfunktionen, verschiedene Videomodelle. Das heißt, du kannst da in einem Interface mit einem Abo fairerweise dann auch Fluxbilder generieren, Ideogram, ImageGen von Google, du kannst im Videobereich Kling, VO3, also alles, was da gerade State of the Art ist. Das aber in meinem Interface. Nutze ich sehr häufig und bin immer erstaunt, wie wenig Leute das dann irgendwie kennen.
Naja, spannend, ne? Und ich habe gelesen, du hast auf der Bühne jetzt vor kurzem quasi, während du da standest, drei Apps gebaut. Habe ich das richtig gelesen? Ich konnte es kaum glauben, jetzt möchte ich es irgendwie wissen.
Genau, das war auf der CMCX in Köln. Und ich habe über das Thema Vibe-Coding gesprochen, also Coding mit natürlicher Sprache und mit Ideen im Fokus. Und ich dachte mir, klar, kannst du irgendwie schon viel erzählen, aber schaffst du es in... Eine halbe Stunde war Input von mir und dann dachte ich mir, eine halbe Stunde kriegst du drei Apps hin und es ging tatsächlich. Ich habe wirklich von klein auf, ich habe mit Perplexity einen ChatGPT, also mit Perplexity Labs einen ChatGPT-Klon funktioniert, also gebaut, der auch wirklich funktioniert. Ich habe mit Lovable einen Ideengenerator gebaut, der mit Brand Voice ausgestattet ist und mit OpenAI quasi kommuniziert. Eigenes Tool, hätte man so nutzen können, hat auch funktioniert. Und das letzte war eine Chrome-Extension, die in meinem Browser, wenn ich irgendeinen Text markiere und dann mit der rechten Maustaste drauf gehe, daraus in einem neuen Fenster mit OpenAI-Integration quasi neue Ideen für Blogposts und sonst was generiert. Ich war aber auch ganz offen und habe auch gesagt, das kann auch einfach nichts funktionieren. Aber es hat tatsächlich alles, lief rund. Ich hatte einmal einen Fehler, habe ich neu gestartet, beziehungsweise bin von vorne nochmal angefangen, dann lief es rund. Also von der krass und vor weiß nicht, einem Jahr hätte ich wahrscheinlich nicht mal eine dieser Apps ansatzweise hinbekommen überhaupt.
Ja, ist schon beeindruckend, ne? Wie schnell das dann geht und wie gut das dann auch funktioniert offensichtlich.
Total, total. Hat natürlich immer seine Limitierung und seine Themen, auf die man achten muss. Thema Sicherheit, mit Kundendaten umgehen und so weiter. Das sind alles Sachen, die man mit gesundem Menschenverstand betrachten muss und sollte. Aber was da in den letzten Monaten passiert ist, enorm.
Du testest und bewertest ja auch regelmäßig neue Tools. Was macht denn für dich ein gutes KI-Tool aus? Was ist da sozusagen der Kriterienkatalog dahinter?
Genau, ich gucke mir ja für meinen Newsletter, der mittlerweile auch 134. Ausgabe kommt, glaube ich, jetzt demnächst, gucke ich mir alles an. Für mich macht ein gutes KI-Tool aus, wenn Tools mit einem neuen Blickwinkel an Probleme angehen, weil das ist am Ende des Tages, wofür ein Tool gebaut würde, gibt Problem, wir lösen das mit dem Tool. Und dazu schauen, haben die irgendwie eine clevere Idee, wie sie KI-Technologie kombinieren, einsetzen, um da ein Problem zu lösen. Das ist für mich super, super spannend. Das heißt, ich versuche nicht den 100. ChatGPT-Rapper, der irgendwie einfach nur ein ChatGPT-Interface hat, im Zweifel eigentlich nur auf das Datenschutzthema eingeht, sonst nichts kann. Das ist für mich nett, aber ist jetzt für mich nicht unbedingt das Besondere. Für mich, ich gucke wirklich, wie kreativ gehen die Leute an die Problemlösung ran. Und da bin ich immer wieder erstaunt von Tools, die irgendwas kombinieren, irgendwelche neuen Technologien einsetzen. Und das Spannende ist hier, dass ja mit jedem neuen Modell, mit jeder neuen Innovation auch im KI-Bereich ja wieder neue Ideen, sprich neue Tools geschaffen werden, die es weiterdenken. Und das finde ich total inspirierend.
Ich würde gerne mal was zur SNIP-KI kommen. Da hast du ja eine Plattform geschaffen, die praktisches KI-Wissen vermitteln soll. Was war denn deine Motivation, beziehungsweise was unterscheidet SNIP-KI von anderen Anbietern?
Ja, die Motivation war eigentlich aus circa 100, 120 Workshops und Vorträgen, die ich gehalten habe mit Unternehmen. Und habe dann immer mal wieder nachgehorcht, so wie läuft's denn mit KI? Ich war dann irgendwie einen Tag da, habe dann gezeigt, was geht denn mit Praxisaufgaben und so weiter. Und ich habe zu oft das Feedback bekommen, irgendwie kommt nicht, läuft nicht, Alltag ist da, keine Zeit und so weiter. Da dachte ich mir so, boah, das ist aber... Kann nicht sein, das ist ja super nervig. Und habe ich meinen Co-Founder in Berlin mal wieder getroffen, den guten Moritz, viele Grüße an dieser Stelle. Und wir haben irgendwie drüber gequatscht und er meinte, ja, irgendwie hat er auch das Problem. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, da mal was draus zu bauen und zu schauen, können wir das irgendwie noch praxisorientierter machen. Weil was wir gemerkt haben, was uns hilft, wir sehen einen Use Case, wir sehen ein Tool, wir verstehen das, wir adaptieren das auf unsere Sachen. Dafür brauchst du aber keinen 8-Stunden ChatGPT-Kurs, wo vielleicht 50% irrelevant ist und du erstmal gucken musst, was macht für dich Sinn, sondern wir haben geguckt, wie kriegen wir es hin, maximal für Praxisbezug, das heißt, in dem Fall haben wir uns für Videos entschieden, wir haben kurze Videos von 5 bis 25 Minuten, die immer einen Use Case genau präsentieren. Da sitzt immer noch ein Mensch vor der Kamera, erzählt, wie was funktioniert, aktuelle Themen von Anfänger, wie prompte ich richtig bis hin zu, wie baue ich einen Videogenerator mit N8N und VO3, also wirklich auch in die Expertenrichtung. Und da haben wir gemerkt, das funktioniert, das inspiriert die Leute. Sind mittlerweile knapp 900 Leute auf der Community, haben, glaube 420 Videos mittlerweile, jeden Tag kommt ein neues Video hinzu, das heißt, wir sind da auch echt am Zahn der Zeit, versuchen es jedenfalls und haben halt da mit unserem KI-Führerschein auch nochmal sowas geschaffen, wo wir in die Teams reingehen und die dann 4 bis 8 Wochen begleiten, um halt dann wirklich langfristig diese Touchpoints zu schaffen. Das ist für uns halt was wir merken, je mehr die Leute, deswegen auch das Beispiel von Google vorhin, je mehr die Leute immer mal wieder daran erinnert werden, das kannst du mit KI machen und das, probier das doch mal aus. Guck mal, wie einfach das ist. Hier ist so ein 20-Minuten-Video, das kriegst du in deiner Arbeitszeit unter. Da merken wir einfach, das funktioniert bei den Leuten und kommt gut an. Und am schönsten ist, wenn die Leute dann sagen, ja, ich habe das Video gesehen. Es war nicht so ganz perfekt für mich, aber dann habe ich das und das und das umgedacht. Ich habe es ja dann verstanden und jetzt ist super geil. Und da wollen wir hin.
Ja, schön. Und welche Zielgruppen sind das, beziehungsweise wer ist in eurer Community? Sind das Agenturen, Corporates oder einfach reguläre Endverbraucher, sage ich mal?
Es ist ja eigentlich alles B2B bei uns. Also ich glaube, die wenigsten, ich meine, mich würde ich da wahrscheinlich ausschließen, aber die wenigsten kaufen sich oder würden KI-Bildung so privat bezahlen, beziehungsweise da auch sich irgendwie irgendwo einkaufen. Meistens ist ja irgendwie ein Business-Hintergrund. Und wir haben wirklich durch die Bank weg ganz unterschiedliche Größen und auch Teams. Also wir haben natürlich viele Agenturen, wir haben aber auch viele Unternehmen, viele KMUs, die natürlich da eine Challenge sehen und da sich irgendwie auf dem aktuellen Stand halten wollen. Wir haben aber auch viele Solopreneure und eigene und kleinere Startups, die halt hier irgendwie schnell starten wollen und sich dann auch einfach Zeit sparen wollen. Und wir haben im Themenbereich natürlich viel Marketing, viel Sales, aber auch C-Level, die sich bei uns ganz gerne mal aufschlauen, zu gucken, was geht hier eigentlich. Also von daher durch die Bank weg sehr, sehr breit aufgestellt. Aber ich glaube, Marketing ist halt auch so ein Part, da kann man halt aktuell mit generativer KI irgendwie gefühlt am meisten rausholen.
Ja, das stimmt. Jetzt haben wir ja gehört, wie du sozusagen andere Interessierte informierst und weiterbildest. Wie hältst du denn selbst dein Wissen aktuell bei der ganzen Toolflut, die es auch gibt?
Boah, mit guten Prozessen und einen guten Mix aus Automation, Notification und KI, würde ich sagen. Also ich habe natürlich immer wieder geguckt, boah, kann ich dieses ganze Newsletter-Kram und so weiter komplett automatisieren? Aber das bin ich. Vor allem, wenn ich auf der Bühne stehe und erzähle was, dann will ich wissen, was ich da erzähle. Und nicht irgendwie, also ich meine, ich lebe praxisorientiert und wenn ich auf der Bühne stehe und so High-Level nur sage, KI wird alles verändern, so das bin ich und Leute gehen raus und haben da nichts davon. Das heißt, ich gucke mir, X ist tatsächlich ein Kanal, wo viel schnell passiert, da ist man sehr schnell auf dem aktuellen Stand, wird auch immer inspiriert. Ich habe ein paar amerikanische Newsletter, wo ich mir Sachen rausziehe, aber tatsächlich gucke ich auch immer, dass ich relativ nah auch bei den Accounts von den großen Labs bin. Hatte letztens eine Podcast-Aufnahme mit Logan Kilpatrick vom Google AI Studio, wo ich dann auch schaue, solchen Leuten halt aktiv zu folgen, um halt ganz, ganz schnell dabei zu sein. Und so halte ich mein Wissen aktuell, habe aber viele Prozesse drumherum, die mir quasi Sachen zusammenfassen, die mir Sachen bereitstellen, die mir eine Übersicht geben. Und ich glaube einfach auch dadurch, dass ich so viele Tools gesehen habe, kann ich wahrscheinlich relativ schnell auch bewerten, maße ich mir erstmal allen an, zu bewerten, ist das für mich jetzt gerade interessant oder ist das was nicht so besonders ist. Und da versuche ich gut auszusortieren. Aber ich habe zu viele Tabs offen, das kann man nicht anders sagen.
Ja, ich glaube, das Thema kennen viele und wahrscheinlich fast alle, dass man in den Tabs immer suchen muss, wo man jetzt eigentlich was hatte. Ne?
Ja, das stimmt. Aber es gibt bei Chrome Command-Shift-A, da kann man eine Tabsuche machen, das ist ganz praktisch.
Ja.
So Kleinigkeiten. Also ich lebe auch in Shortcuts, Tastatur-Shortcuts, super.
Du arbeitest ja auch mit den Big Playern zusammen, unter anderem mit Adobe, OMR, OpenAI. Wie sehen denn solche Kooperationen eigentlich aus bei dir?
Boah, ganz, ganz unterschiedlich. Also die Marken, die du gerade genannt hast, sind auch in ganz unterschiedlicher Art und Weise in der Zusammenarbeit. Also beispielsweise OMR, mit denen das ist mittlerweile eine freundschaftliche Beziehung. Ich kenne viele, viele Leute von OMR und natürlich auf dem OMR-Festival ziemlich immer Klassentreffen und irgendwie immer jedes Jahr ein Highlight, ob ich jetzt auf der Bühne stehe oder nicht. Aber die Partnerschaften sehen immer ganz unterschiedlich aus. Für mich ist es total faszinierend, was da in den letzten Jahren entstanden ist, welche Marken auf mich zugekommen sind, was ich mir auch nie hätte träumen lassen. Und da finde ich es dann spannend zu gucken, was sind denn die Ziele der Marken, wie kann man da irgendwie gemeinsam wachsen und wie kriege ich vielleicht auch so ein paar Insights von Sachen, die noch nicht jeder weiß. Das macht natürlich am meisten Spaß. Genau, da sieht, wie auch die Arbeit sieht ganz unterschiedlich aus von Presse-Influencer, sage ich mal, bis hin zu freundschaftliche Beziehungen, ist da alles dabei.
Ja, schön. Wir sind ja quasi Nachbarn von der OMR. Wir sitzen sozusagen auf der anderen Straßenseite und sind auch an der einen oder anderen Stelle manchmal ganz gut verbunden.
Ja, ich meine, es ist ja auch krass, was da aufgebaut wurde über die letzten Jahre, wie groß das OMR-Festival immer ist mit 70.000 Leuten. Das ist schon eine Wucht.
Ja, Wahnsinn. Genau. Du bist ja auch auf LinkedIn sehr aktiv und sehr erfolgreich aktiv. Du bist LinkedIn Top Voice im Bereich KI. So, weil hast du das ganz stringent geplant und Step by Step gemacht oder ist das zufällig gekommen?
100% Zufall. Das ganze Thema LinkedIn war bei mir 100%ig Zufall. Ich kann das, die Geschichte erzähle ich immer mal wieder gerne und die ist irgendwie in meinem Kopf eingebrannt. Ich habe meinem vorletzten Job war das, glaube ich, bei einem Startup Accelerator in Bielefeld, einen guten Kollegen damals im Treppenhaus gefragt, du Markus, warum postest du eigentlich auf LinkedIn? Habe ich jetzt gesehen, was machst du? Ja, ich wollte mal gucken, also jetzt irgendwie bestimmt schon 6 Jahre her. Wollte mal gucken, da kann man auch irgendwie organische Reichweite so ein bisschen machen und so, gucke ich mal. So, ja. Hatte eine lange Zugfahrt, probiere ich auch mal. Und so ist LinkedIn entstanden. Ich hatte null Intention, da kann ich Business machen. Ich hatte null Intention, irgendwie, ich will Top-Voice werden oder da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas draus generieren. Das war einfach dieses Experimentieren, dieser Praxisbezug wieder. ich kann nur über Sachen reden, wenn ich selber ausprobiert habe. Und das heißt, ich habe Sachen gepostet, die mich interessiert haben, dann gesehen, was funktioniert nicht. Ach cool, ich krieg 3 Likes auf den ersten Post, das war für mich, boah, mega geil. Und so hat sich das entwickelt und nach kamen dann irgendwie Leute auf mich zu, das Tool-Thema wurde bei mir irgendwie ein Fokus, unabsichtlich, wo ich dachte, ja, ich finde Tools ziemlich geil, andere Leute auch und nice. Und dann hat das KI-Thema tatsächlich das einfach nochmal befeuert. Das war auch nicht geplant. Ich weiß auch noch, dass ich am Anfang, als so ChatGPT rauskam und davor auch schon mit den vorherigen Modellen, habe ich immer mal wieder über KI gepostet. Und ich weiß noch so beim sechsten, siebten Post nacheinander zum Thema KI war ich so im Kopf so, boah, willst du schon wieder was über KI posten? Das ist schon ein bisschen viel jetzt gerade. Das war es auch noch ganz, ganz neu. Und ich hätte nicht gedacht, was da noch irgendwie draus entsteht. Aber es war halt 100% Zufall, 100%, weil ich Bock drauf hatte und intrinsisch getrieben. Und da hatte ich einfach auch sehr viel Glück, dass das Thema dann so abging und ich dann so früh dabei war dadurch, dass ich einfach experimentieren wollte.
Und das interessiert mich natürlich auch brennend. Was funktioniert denn gerade auf LinkedIn sehr gut und was gar nicht mehr?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ich hatte vorhin erst noch einen Call mit jemandem, der meinte, boah, mein Engagement ist total runtergegangen, obwohl er vorher viel besser war. Also manchmal habe ich das Gefühl, LinkedIn würfelt da ein bisschen, was das angeht. Ich bin aber auch tatsächlich, oder meine Hauptintention ist wirklich Consistency. Also ich habe mal so ein paar Sachen, wo ich sage, das ist cool, das stecke ich viel Arbeit rein, wenn das gut funktioniert. Aber ich nutze tatsächlich LinkedIn eher als, als Plattform, um da zu sein, um sichtbar zu sein. Aber was genau funktioniert und was nicht, ändert sich bei mir auch immer. Also ich teste da viel, natürlich so Klassiker wie Kommentiere und irgendwas zu bekommen. So, das mache ich, habe ich 1-2 Mal gemacht, ist aber auch irgendwie nicht so mein Standardding. Ich versuche halt irgendwie Value zu zeigen und am Ende des Tages, klar, ich gucke ab und zu mal in die Impressionen rein, aber die sind auch teilweise bei Sachen hoch, wo ich sage, okay, macht gar keinen Sinn und andersrum, wo ich viel Arbeit reingesteckt habe, kommt da nichts bei rum. Am Ende des Tages zählt bei mir halt eher, wer sieht es und was passiert danach, als habe ich jetzt da irgendwie 1 Million Impressionen, weil wenn 99% von den Millionen mit mir nichts anfangen können, bringt das auch nichts. Daher gehe ich da gar nicht so analytisch mit vor, sondern wirklich.
Geht es also nicht auch um den Fame auf
LinkedIn? Nein, null. Also ich freue mich, für mich ist so im Kopf so diese ungeschriebene Regel, wenn ein Beitrag 50 plus Likes hat, dann ist er für mich, wo ich sage, Haken dran, passt. Also darunter ist so, oh, okay, schade, aber ich mache mich da nicht verrückt. Ich glaube, das kann man sich auch machen, aber dafür investiere ich halt auch viel Zeit in Ausprobieren, in Testen, mit Kunden sprechen, Snipkey weiterentwickeln. Kann man sich auch verrückt machen und man spielt immer nach dem Algorithmus. Von der Fame ist mir, will ich sagen, egal, ist natürlich schön, auf einer großen Bühne zu stehen, gerade so OMR oder sowas oder bei euch natürlich dann auch. Das ist nicht meine Hauptintention.
Ja, verstehe. Ist ja auch irgendwie langfristig wahrscheinlich besser, wenn man in dem Themenbereich sozusagen sich eine gewisse Relevanz schaffen will, ist das, glaube ich, auch ein sehr guter Weg. Wenn wir nochmal auf eine Metaebene gehen und zum Thema KI, da gibt es ja, gut, Deutschland und Europa insgesamt ist da ja noch nicht so optimal aufgestellt, sage ich mal, im Verhältnis zu anderen Regionen auf der Welt. Wenn du der Bundesregierung 3 Dinge zur Förderung von KI und Digitalisierung mitgeben könntest oder diktieren könntest vielleicht, was wären das für Dinge?
Ich glaube, das Thema Bildung finde ich enorm wichtig. Zu schauen, wie kriegt man, ich meine, es gibt ja die KI-Kompetenzpflicht, die aber auch so ein bisschen, keine Ahnung, nicht so wirklich greifbar ist. Da hat man sich ja irgendwie zu Gedanken gemacht, aber ich glaube, frühzeitig wirklich auf das Thema zu setzen, Enablement zu schaffen. Es gab ja mal dieses Gerücht, dass die Partnerschaft in OpenAI mit den Arabischen Emiraten wohl auch dazu geführt hat, dass jeder Einwohner und jede Einwohnerin aus den Arabischen Emiraten einen ChatGPT-Plus-Account umsonst kriegt. Das stellte sich dann, glaube ich, als Fake News heraus. Aber fand ich als Idee ganz geil. Was wäre denn, wenn jeder wirklich Zugang zu so einer KI hätte, ohne Limitierung und damit experimentieren kann? Muss jetzt nicht sagen, für jeden Deutschen irgendwie ein ChatGPT-Account kostenlos, vielleicht auch mit einer Mistral-Lösung aus Europa oder sowas oder deutschen Lösung. Aber ich glaube, Bildung fände ich hier enorm wichtig, Enablement. Und Ich glaube, es ist halt schwierig, wenn du guckst, Europa im Vergleich zu, oder die Investitionen in Europa im Vergleich zu Amerika. Man guckt dir Stargate an, ist natürlich keine Summe, wo man hier dann mit reinpackt. Ich glaube, was wichtig wäre, zu gucken, dass man die Talente und Projekte hier auch irgendwie halten kann. Und das nicht nur ein Geldthema ist. Weil es gibt, glaube ich, genug Beispiele, die dann irgendwie hier gegründet haben, gute Idee hatten und dann aufgrund von Wachstum in die Staaten abgewandert sind. Ich glaube, da müsste man schauen, dass man da hier vielleicht nicht nur das Geldthema, sondern auch Infrastruktur schaffen kann. Da entstehen da gerade ganz, ganz viele Sachen. Aber ich finde es auch manchmal gefühlt ein bisschen schade und ich glaube, das wäre auch ein Ratschlag, dass man, Deutschland ist jetzt natürlich ein großes Land, aber jetzt auch nicht so riesig. Aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass zu viele Bundesländer und auch teilweise Städte so ihr eigenes KI-Süppchen kochen und sagen so, nee, wir sind die Geilsten. Obwohl wir eigentlich als Deutschland gesamt an einem Strick ziehen sollten. Und ich glaube, das finde ich manchmal ein bisschen schade und habe da auch schon ein, zwei Geschichten gehört, wo man auch so abwertend über andere Bundesländer gesprochen hat, die ja nicht so weit mit KI sind und wir sind eigentlich viel geiler. Und das finde ich schade, dass das in so einem Kleinen schon entsteht, obwohl wir eigentlich alle dasselbe Ziel haben.
Ja, genau. Der Föderalismus ist ja in vielerlei Hinsicht, also wir wissen, woher der kommt, aber manchmal ist er dann doch nicht so förderlich für das eine oder andere Thema. Wir haben ja auch auf dem Big Bang KI Festival prominente Politiker vor Ort, auch die richtigen Ansprechpartner, denke ich. Beim Festival gibst du ja am 11. September, also am zweiten Tag, eine Masterclass, in der es ganz konkret darum geht, wie man mit der KI nicht nur Tools testet, sondern echte funktionierende Marketingprozesse aufsetzt. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Und das soll ja auch der entscheidende Schritt sein für alle, die mit der KI nicht nur spielen wollen, also über die erste Phase, denke ich mal, hinaus, sondern auch wirklich arbeiten wollen.
Ich spreche darüber, wie man wirklich auch arbeitet. Also ich glaube, was halt oft das Problem ist, ist diese teilweise im Kopf noch nicht entstehende Kombination aus, ich habe KI und ich habe meine Prozesse und wie arbeite ich eigentlich? Und da ist mein Ziel quasi, Leute näher daran zu bringen, in dem Arbeitsalltag, in Prozessen, die es vielleicht schon gibt oder die vielleicht einfach liegen geblieben sind, da nochmal zu überlegen, wie denn KI wirklich eingesetzt werden kann mit den, im September ist noch ein bisschen hin, mal gucken, was bis da noch kommt an KI-Möglichkeiten und Tools mit den dann gegebenen Möglichkeiten. Um auch da so ein bisschen was rauszunehmen und zu sagen, ach, ich habe hier einen Prozess, der ist bei mir, den kann ich nutzen. Und was ich nämlich gemerkt habe, wenn man so diesen erste Prozesse oder die ersten Sachen für sich wirklich realisiert hat, dass man sagt, ich habe hier was gebaut für mich, also muss nicht gebaut sein, aber irgendein Prozess, wo ich ChatGPT mit meinem eigenen GPT was mache, den nutze ich jetzt dreimal die Woche oder viermal die Woche, das ist meistens so ein initialer Zünder, der dann immer mal wieder zu dem Gedanken kommt, ah ja, stimmt, hier ist ja was Ähnliches und man sieht irgendwann so Pattern, so KI-Pattern und entwickelt dann auch irgendwie so ein Mindset, dass man halt immer häufiger daran denkt, ich könnte das doch mit KI machen und das braucht manchmal so einen initialen Startschuss und das sind meistens so wirklich die Hands-on-Sachen und das ist so mal ein bisschen mein Ziel bei der Masterclass, da rauszugehen, dass Leute sagen, ja, ich bin jetzt hier ein bisschen weiter weg vom Spielen hin zu, also Spielen ist immer noch sehr, sehr wichtig, finde ich, aber hin zu, ich kann hier wirklich auch nochmal ein bisschen mehr rausholen.
Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, ich bin dann nicht selber irgendwo auf der Bühne eingeplant und kann an der Masterclass teilnehmen. Das würde mich nämlich auch wahnsinnig interessieren. Und zum Schluss kommt wie immer unsere Festival-Traditionsfrage, muss man jetzt schon sagen. Mit wem würdest du denn gerne beim Big Bang KI Festival am liebsten essen gehen und warum? Am Ende driften wir so ein bisschen Richtung Gossip ab, wie du merkst.
Ja, voll. Es ist voll in Ordnung. Ich habe mir die Gästeliste, also die Speakerliste schon angeschaut und ich finde es schwierig, mich dafür eine Person zu entscheiden, weil da mehrere sind. Also entweder nehme ich so ein großes Bankett mit mehreren Leuten, was ich aber oft am und im Rückblick am spannendsten fand, waren die zufälligen Begegnungen. Also wirklich, dass man irgendwo sitzt, mit jemandem spricht und man denkt so, krass, was machst denn du eigentlich? Und ich glaube, da würde ich bei der Fülle an Speakern mich gar nicht für eine Person entscheiden können, sondern ich würde sagen, ich möchte mit so vielen Menschen wie möglich reden, um so viele Menschen kennenzulernen und zu gucken, was wir da haben. Und da lernt man immer was dazu. Als kleine Anekdote, ich war bei einem Event komplett losgelöst vom Thema. Also hatte da mit KI in einem Gespräch gar nichts zu tun, aber die Person hatte Rennwagen beklebt. Das klingt erstmal so banal, war aber wirklich bei den allen führenden Marken dabei, Rennwagen zu bekleben. Und er hat mir dann seine Lebensgeschichte erzählt, wie er als Fotograf mit dem Fahrrad mehrere Stunden in der Dunkelkammer oder nach der Dunkelkammer irgendwo hingefahren ist zu der Reaktion, um Fotos von Autos abzugeben. Und das war so inspirierend irgendwie. Die Person hätte ich aber wahrscheinlich nirgendwo angesprochen. Und ja, das sind immer, finde ich, so die tollen Entscheidungen oder die tollen Begegnungen. Von daher, ich bin ja sehr gespannt, mit ganz vielen Leuten zu reden. Deswegen an alle, die draußen, die auch am Festival sind, quatsch mich an. Ich freue mich.
Ja. Ihr habt den Aufruf gehört, 10. 11. September in Berlin. Wir erwarten euch. Ja, vielen Dank. Das war unser Gespräch mit Jens Polomski, einer der Menschen, die es schaffen, Komplexität runterzubrechen und gleichzeitig strategisch zu denken. Das haben wir heute gesehen. Und in Berlin werden wir mehr davon sehen und hören. Wir haben gesprochen über KI-Marketing, über Toolkompetenz, über die Kunst, bei der KI-Flut den Überblick zu behalten und über Sichtbarkeit auf LinkedIn, die nicht nur laut, sondern vor allem relevant ist. Wenn du mehr davon willst, auf seiner Plattform Snipkey, habe ich jetzt verstanden, liefert Jens wöchentlich kuratierte KI-News, Tooltips und Tutorials auf den Punkt ohne Blabla. Und natürlich triffst du ihn auch beim Big Bang KI-Festival am 11. September in Berlin auf der Bühne. Alle Infos zur Folge und zum Festival findest du wie immer in den Shownotes. Ich bin Aysche Mese. Danke, dass du dabei warst. Abonnier gerne den Big Bang Podcast, teile ihn mit Kolleginnen oder deiner Community und sei beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir KI greifbar machen für alle.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 10. und 11. September zum Big Bang KI Festival in Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert gern den Podcast, empfehlt ihn weiter und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.